Ja, was war dein erstes Handy?
Ein Knochen von Nokia. Und es war ganz toll, dass man, wenn man einen Buchstaben eingab, hat das Gerät ja spekuliert, welches Wort es wird. Ja? Und da gab es schon so manche Missverständnisse, man musste dann schon genau hingucken.
Das ist jetzt für die Autokorrektur. Naja. Welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Es sind die Newsportale, unter anderem NTV.
Ach super. Welche Technologie oder technische Revolution wünschst du dir am meisten?
Am liebsten etwas gegen Jetlag.
Das kann ich nachvollziehen. Welcher Tech-CEO hat aus deiner Sicht derzeit den größten Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen?
Sicher die Großen von Microsoft, Amazon, Facebook. Ja, ich glaube, dass die Tech-Giganten nicht nur die höchste Börsenkapitalisierung haben, sondern auch den höchsten Einfluss.
Ja.
Und dann natürlich Elon Musk, aber mit allen Nebenwirkungen, die der sportliche Herausforderer hat.
Zu Risiken nur nehmen. Aber woran denkst du als erstes, wenn du das Wort Digitalisierung hörst?
Dass ich es liebe, dass ich mir zwar aus Erinnerung ein Leben ohne vorstellen konnte, aber es nicht möchte. Und ich es, obwohl ich Optimist bin, bin also nicht wie Tuchel, der immer alles negativ sieht oder dünnhäutig reagiert. Trotzdem haben wir hier Herausforderungen. Wir sind in Deutschland mit der Digitalisierung Durchschnitt, wenn überhaupt.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und die Stimme haben die meisten bestimmt schon erkannt. Das war natürlich Carsten Maschmeyer, den wir alle kennen als Investor und natürlich auch aus der Höhle der Löwen. Hallo Carsten, schön, dass du wieder mit dabei bist, darf man sagen. Du bist ja auch ein Wiederholungstäter bei uns, das freut uns sehr. Hallo.
Gerne, Frauke. Hallo. Gerne, Andreas.
Vorstellen müssen wir dich ja nicht unbedingt, klar, bekannt aus Funk und Fernsehen sozusagen. Und mit der Maschmeyer Group macht ihr ja eine Menge von Alstin Capital mit dann noch die Paladin Asset Management und so weiter und so fort, noch einige andere. Auch in San Francisco seid ihr unterwegs mit einem Büro. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, zu unserer Schnellraterunde, wir haben da noch einiges aufzuholen in Sachen Digitalisierung, wenn wir so dieses, was ist so gerade das Brennendste für dich in Deutschland, das Dringendste?
Wir verlieren in unserem Standort immer mehr eine gute wirtschaftliche Position. Im Digitalisierungsindex sind Spitzenreiter Finnland, Dänemark, Niederlande. Aber man muss sich das mal vorstellen. Vor uns liegt Slowenien, Malta, Spanien. Wir sind im Durchschnitt in der EU. Und was die Verwaltungsdigitalisierung angeht, sind die skandinavischen, die baltischen Länder weit vor uns, Estland, Lettland. Aber wir sind auch hinter Tschechien, hinter Slowenien. Unvorstellbar, wie wir die Gegenwart von morgen gerade verspielen.
Drückt da besonders der Durchschnitt eben die Verwaltung? Sind ja in anderen Gebieten sind wir doch schon gut dabei, auch Forschung, Entwicklung und technologische Entwicklung. Drückt dann die ganze Verwaltungssache den Durchschnitt einfach so tief runter? Wenn das nicht funktioniert, dann kann man so viel digitalisieren, wie man will. Wenn der Staat nicht hinterherkommt, dann war's das?
Nein, das sehe ich nicht. Da bin ich Optimist, dass die tollen Gründerinnen und Gründer mit Digitalisierungsmodellen, mit KI, mit all diesen Dingen sehr viel bewegen. Aber unsere Gegenwart ist noch Industrie und die Zukunft ist die Digitalisierung der Industrie, Robotik, Automatik, KI. Und ich finde es schade, dass der Staat als größter Auftraggeber alles noch analog macht. Ich hatte ja ukrainische Flüchtlinge unterstützt, die mit großer Dankbarkeit reagiert haben, mal gefragt haben, wieso wird das kopiert, gelocht, abgeheftet und irgendwo, dann holt das einer einmal die Woche ab und bringt das einer anderen Behörde. Das können die sich mit digitalem Pass, digitaler Führerscheinverlängerung überhaupt nicht vorstellen. Es ist schade, dass der größte Auftraggeber nicht digital ist, vor allem deutschen Startups nicht traut, wenn es eine Ausschreibung gibt, ja, nachher gehen die pleite. Wir hatten das neulich bei einem Startup, da fragte ernsthaft der Staat, ob ein Jahr das Honorar quasi bei einer Bank hinterlegt werden kann, falls das Startup pleite geht, dass der Staat sein Geld zurückbekommt. Also ganz toll, wenn wir hier digital werden wollen, aber der eigene Staat den Startups nicht zutraut.
Wo müsste der Staat Ist ja bei uns immer, was heißt das jetzt? Ist es der Bund? Sind es die Länder, Kommunen? Das ist ja auch immer so ein kleines Problemchen, wenn es um die Verwaltungsdigitalisierung geht. Was müsste der jetzt aus deiner Sicht tun? Also du bist ja Manager, also du weißt ja, wie man irgendwie einen Laden aufräumt. Wo setzt man dann an? Da in dem Punkt den Föderalismus mal auf die Seite stellen? Oder was ist so dein Ansatz?
Völlig egal, ob das im Kreis losgeht oder im Staat. Wichtig, wir müssen Vorbilder schaffen. Wenn erstmal eine Stadtverwaltung sehr digital ist, die Leute die doofen Arbeit, die Routinearbeit nicht mehr machen müssen, Menschen weniger Schlange stehen, weniger warten, dann werden ganz schnell andere Kommunen nachziehen. Also entweder machen es einige vor oder es kommt von oben über Staat und Länder.
Da muss ich noch anpacken, das Stichwort Transformation, das kennst du auch mit Sicherheit, dass es eben nicht reicht, einfach nur zu digitalisieren. Hier ist doch schon das Grundproblem beim Staat, dass die Prozesse an sich so veraltet und verkrustet sind, dass da kann man noch so viel Computer hinstellen, das würde ja alles nichts bringen, wenn die Transformation nicht stattfindet, hin zu einfachen Prozessen, Bürokratisierung, weg damit und so weiter. Also da hapert es doch schon, also fängt das eigentlich ganz oben an, oder? Bei der Gesetzgebung.
Es sind beide Sachen. Also erstmal wäre es gut, wenn jeder ein iPad oder ein Laptop schon mal hätte. Mhm. Das ist ja leider auch nicht so. Und dann ist es in der Tat die Bürokratisierung. Es werden immer weitere Vereinfachungen hinzugefügt. Und bei AI habe ich das Gefühl, dass die Startups demnächst mehr Anwälte als Computer Scientists brauchen. Sehr, sehr schade. Und trotzdem werden wir Investoren und Investoren zusammen mit tollen Gründerinnen und Gründern unsere eigenen Wege gehen. Wenn insgesamt die Nation schlafend oder liegen bleiben will, die einzelnen Leute werden das aufbrechen und tolle Zukunftslösungen kreieren.
Über den AI-Act können wir gleich nochmal sprechen, über diese 800 bis 900 Seiten, die es jetzt am Ende geworden sind. Aber es gab jetzt neulich so ein paar Artikel, die so viral gegangen sind. Die Deutsche Bahn suchte, ich glaube, zusammen mit Siemens so einen Softwareentwickler für eine uralt Windows-Version, weil bestimmtes ist...
Ja, für die 93er-Lösung, genau. 3.11.
Ist das für dich dann was zum Lachen oder kannst du das nachvollziehen, weil never change a running system oder so, dass man das dann
ja,
so...
Ja, es gibt natürlich noch viele alte Systeme, da sind Daten drauf, die müssen gewartet werden, aber es zeigt ungefähr, wo wir stehen vom Entwicklungsstand. Das ist immerhin 31 Jahre alt. Da ist viel zu wenig in neue Systeme investiert worden, viel zu lange an alten Datensätzen festgehalten worden. Und das ist in großen Bankenversicherungen genauso. Sie müssen ihre Bestandsstämme weiter pflegen. Da haben Startups leichter, dass sie from scratch aufbauen und überhaupt nicht Rücksicht auf die Vergangenheit nehmen. Und gerade deswegen müssen die mehr und mehr Beachtung finden und genutzt werden.
Ja, da muss ich ehrlich sagen, als früher mal programmiert habe, das ist schon ein Novum, ne? Also ein Softwaresystem, was nach 30 Jahren noch funktioniert, das kann man bei Apple lange suchen. Also da nimm mal das 6er Handy oder das 5er noch, das kriegst du wahrscheinlich nicht mehr an.
Ja, das ist so. Und sie verkaufen ja auch viele Kabel und dann noch diese Stiftchen, mit denen man da drücken musste. Hauptsache Umsatz. Das machen die schon ganz clever. Also es ist für mich ein Vergleich wie die Modeindustrie. Kaum haben alle enge Hosen, kommen Schlaghosen. Kaum haben alle bunte Sachen, kommen Schwarz-Weiß-Sachen. Hauptsache eine neue Generation. Aber es zeigt auch, wie schnelllebig das ist. Und ich habe nicht die Fantasie, wie die Smartphones in 10 Jahren aussehen. Aber sie werden wieder ganz anders sein. Und wir werden in 10 Jahren Kopfschütteln, was wir da jetzt in der Hand haben. Daher haben wir jetzt einen Fotoapparat, einen Fernseher, gelbe Seiten, Bücher, alles in einer Hand, in einem kleinen Gerät.
Ja, die gelben Seiten, sehr schön. Ja, dann lass uns doch kurz zum AI-Act kommen. Ich hatte neulich in Davos mit Jonas Androulis gesprochen, dem CEO von Aleph Alpha. Und der war so ein bisschen, ja, ist ja nicht ganz so schlimm geworden, wie sie befürchtet haben. Aber ich meine, begeistert ist er dann ehrlicherweise trotzdem nicht. Ich weiß nicht, ob du schon alle 800 bis 900 Seiten da
muss ich kurz mal
durchforstet hast. Hm?
Ich habe mir die 800 bis 900 Seiten, das sind natürlich, in der PDF habe ich mir angeguckt, 4 Spalten. Das waren die Wünsche von denen, dann waren die Wünsche von denen, die Wünsche von denen. Und nur die rechte Spalte ist das Ergebnis. Ich habe versucht, das irgendwie, ich hatte nur eine PDF, das digital auf eine Seite zu trimmen. Das hat nicht funktioniert. Ich vermute mal, das reduziert sich auf 80 Seiten, würde ich mal sagen.
Das Thema ist komplex. Und wir brauchen eine Lösung. Die Startups brauchen Planbarkeit, Rechtssicherheit, europaweit eine Einigkeit oder also Gleichbehandlung. Ich halte es für gut, was da jetzt kommt. Das wird ja ab Mai wohl Gesetz, EU-Gesetz. Das macht ja die Dänen. Die Verstager ist da federführend in der EU-Kommission. Die Unterscheidung in Risikostufen halte ich für gut. Es gibt natürlich noch nicht viele Vergleichsfälle. Da wird es Unternehmen geben, die sagen, wenn die in Risikostufe 2 sind, dann wollen wir nicht in Risikostufe 3 sein. Es wird auch wunderschöne, ganz bahnbrechende juristische Auseinandersetzungen geben, dass manche Konzerne sich zu reguliert fühlen und die Verbraucherschützer dann sagen, nee, wir brauchen noch mehr Schutz und Transparenz für die Kunden. Also deswegen wird es am Anfang schwammig sein und es wird noch eine Menge entstehen. Aber es ist gut, dass es kommt. Vielleicht hätte es ein bisschen weniger sein können. Ich wiederhole, wenn Startups mehr Anwälte brauchen für die Handhabung als für die, die programmieren, dann ist es übers Ziel hinausgeschossen. Wir werden sehen.
Okay, du hattest ja eben auch schon mal gesagt, dass vor allem die mit vielen Anwälten oder die gut mit Anwälten ausgestattet sind, da Vorteile haben werden. Ähnliche Sorgen gab es ja auch bei der Datenschutzgrundverordnung. Und am Ende ist es ja auch so, dass die großen, auch US-Tech-Konzerne, das sich natürlich leisten können. Die können dann nochmal ein Dutzend mehr anstellen. Heißt das, wir fallen wieder hinten runter, weil wir uns zu Tode reguliert haben? Aber du klangst ja auch gerade ganz positiv. Oder kann es jetzt auch einfach die Planungssicherheit schlägt dann am Ende das Regelkonstrukt?
Ich hoffe, dass die Planungssicherheit das schlägt. Die Datenschutzgrundverordnung wurde ja gerade von Peter Thiel als Eigentor in Deutschland bezeichnet. Es ist die Blaupause geworden. Mittlerweile müssen die Tech-Giganten ganz klar diese Dinge einhalten und umsetzen. Ich freue mich, dass wir Klarheit haben, Planungssicherheit. Das Schlimmste wäre, wir wissen noch nicht, ob wir das genehmigen. Wir wissen noch nicht, ob das verboten wird oder eine sehr hohe Risikostufenzuordnung bekommt. Ich bin da optimistisch, dass Klarheit mehr hilft als Regulierung. Und manches muss auch reguliert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Biometrik denke, dass also irgendwie Leute wie in Peking gefilmt werden und dann weiß man, da geht der und der lang, das möchte ich auch nicht haben.
Nee. Es gab ja auch Menschen und auch Experten. Experten sind auch Menschen, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Aber die eben befürchten eine Superintelligenz und die KI macht sich selbstständig. Und es gibt ja auf der anderen Seite auch, wie zum Beispiel Achim Berg, der sagt, warum muss man jetzt schon wieder regulieren, einfach mal laufen lassen. Auf welcher Seite stehst du da? Die Gefahr ist schon relativ groß und das ist ja nun mal eine Technologie, die man nicht einfach abschalten kann. Wie jetzt ein autonomes Auto, das kann ich einfach verschrotten, dann wird es nicht mehr gefährlich, ne? Oder andere Technologien. Das ist nun eine Technologie, wenn die einmal in der Welt ist und falsch in der Welt ist, dann kriegen wir sie ja nie wieder zurück wahrscheinlich. Auf welcher Seite stehst du da? Laufen lassen lieber, um die Wirtschaft agieren zu lassen oder doch die Gefahr sehen und ein bisschen regulieren?
Nein, nicht ein Maschinengewehr ohne Sicherung laufen lassen, aber auch nicht zu wenig laufen lassen. Und ich bleibe dabei, durch die Globalisierung und durch das Internet nützen oft nationale Regeln nichts. Es müsste eigentlich da ein Weltkomitee geben, die sagen, da schützen wir die ganze Welt, alle Menschen, egal in welchem Land, und zu gleichem Standard. Dann ist das Fair Play für alle.
Wo schaust du derzeit drauf bei deinen Investments? Ist KI dann so ein Beiwerk, was man einfach mit dabei haben muss oder damit arbeiten muss? Oder was sind so für dich gerade so die wichtigsten Themen, wenn du an deine Investments denkst?
Also wir sind ja spezialisiert auf B2B-Software. Wir glauben, dass der B2C-Zug komplett im Bahnhof ist. Alles, was irgendwie online angepriesen, erklärt werden kann, gibt es schon. Aber sehr, sehr viele Unternehmen brauchen Modernisierung. Diese Impulse, diese Digitalisierung kommt von außen. Die eigene IT-Abteilung, das sind fleißige Damen und Herren, aber die haben mit dem Tagesgeschäft und ihren historischen Daten genug zu kämpfen. Ich glaube zusätzlich an Longevity, an Biotech. Wir werden da sehr, sehr viel erleben. Aber auch hier hoffe ich mir, dass wir moderner werden. Ich fahre in San Francisco mit fahrerlosen Autos. Die erste Fahrt, gebe ich zu, war ein bisschen Nervosität. Habe auch meine Frau ein bisschen auf den Arm genommen, habe ihr ein kleines Video geschickt und da sagt sie, was machst du denn da? Sag ich, naja, die suchen ganz mutige Menschen, statt die Fahrt zu bezahlen, kriegt man $100 und wenn was passiert, würden sie die Beerdigungsinstitut und den Partner, die Partner-Dating-Plattform bezahlen. Da hat sie mir fast verboten einzusteigen, da habe ich das aber aufgelöst, dass das hoch getestet ist und über 100 Autos in San Francisco, Los Angeles und Phoenix rumfahren. Technisch alles da. In Deutschland wird das noch viele Jahre dauern, bis wir es dürfen.
Bis wir es dürfen, genau. Könnten wir es schon wahrscheinlich. Aber jetzt sind wir schon mal in den USA und du warst ja kürzlich da. War das dein erstes Mal jetzt vor kurzem oder was hast du so getrieben in den USA gerade?
Also ich bin alle 6 bis 8 Wochen, 1 bis 2 Wochen in den USA. Wir haben mit Mashmal Group Ventures unser Büro in San Francisco, also für die Bay Area, Silicon Valley, San Jose, Palo Alto und San Francisco und New York. Es ist irre, was da in Longevity läuft, in Space, in Software. Es ist nach wie vor das Mekka für Digitalisierung und KI. Und diese Impulse, die motivieren mich. In vielen Dingen ist manches auch gleich. Es war Startup Winter. Das Investorengeld saß nicht mehr so locker. Trennen sich Spreu und Weizen. Es werden mehr Startups pleite gehen, weil sie kein Geld mehr kriegen. Aber die Guten kriegen weiter Geld. Das sage ich immer. Das ist wie die Schlossallee und Parkallee. Die läuft egal in welcher Runde, mit welcher Stimmung beim Monopoly.
Wobei ja wirklich gerade KI-Startups, also sobald da KI drauf stand, sind ja wirklich wahnsinnige Summen in den letzten Monaten geflossen. Ist das gesund?
Vor 8 Jahren war es umgekehrt. Da war eine normale Series A in den USA 15 Millionen und KI-Startups hatten 8 Millionen Bewertung. Jetzt ist eine durchschnittliche Series A so 35 Millionen und die KI-gestützten um die 100 Millionen. Es ist ein Hype. Ich glaube nicht, dass es eine Bubble ist im Ganzen. Aber es wird einige Startups geben, die Erwartungen nicht erfüllen. Früher haben die Leute KI zwar bewundert, aber wussten nicht, dass man die nutzen kann, dass man damit Geld verdienen kann, dass man Umsatzerlöse erzielt. Durch ChatGPT ist das wesentlich anfassbarer geworden. Ich glaube aber, dass die Investoren gut dran sind, die vor einigen Jahren schon in KI-Startups investiert haben und nicht zu den Überbewertungen investiert haben. Denn dann ist, wenn etwas hochbewertet ist, natürlich die Absturzgefahr groß und die Wertsteigerungspotenziale geringer.
Ist es drüben der Trend genauso so? Wenn ich jetzt gründe, dann muss es ein KI-Startup sein oder zumindest im Namen irgendwas mit KI haben. Man kann das ja auch noch kombinieren irgendwie.
Alle Gründerinnen und Gründer, die irgendwas mit Algorithmus haben, versuchen das als künstliche Intelligenz darzustellen. Und ich sage immer nur, was wird jetzt wirklich schlauer durch die Anwendung? Wird die Maschine schlauer oder sind es nur die Menschen? Und dann räumen auch einige Gründer ein, dass sie einen smarten Algorithmus haben und das nicht echt KIs. Das ist das Buzzword-Spielen, um Investoren gefügiger oder schneller zu gewinnen. Das ist die Herausforderung der Startups, dass sie wirklich KI haben oder eben nicht. Und bei Food, bei Nachhaltigkeit, bei Biotech gibt es sehr wenig KI, es sei denn, es werden Millionen Daten gerechnet. Aber wir sind jetzt angekommen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und ich glaube, dass man die künstliche Intelligenz sowie Robotik und Autonomie eine dritte Hand sind, so wird künstliche Intelligenz eine sozusagen dritte Gehirnhälfte sein.
Sind wir jetzt schon in der Phase bei dem Thema, dass wir die Frage stellen nach Plattformen, ja oder nein? Also OpenAI hat ja jetzt schon seine Plattform gestartet. Ist das jetzt der Zeitpunkt, wo es drauf ankommt, wie bei Apple ähnlich damals?
Ja, das wird in ein paar Jahren rückwärts so betrachtet werden. Ich habe Sam Altman im Mai letzten Jahres an der TU in München getroffen. Bin auch froh, dass er sich durchgesetzt hat und noch da ist, denn sonst wäre OpenAI wirklich in eine besondere Gefahr gekommen. Wir werden hier viel erleben und irgendwann werden unsere Nachfolger, unsere Kinder und Enkel sagen, muss ich mal vorstellen, die haben sich früher in so Dinger gesetzt, das hatte 4 Reifen, da war so ein Lenkrad. Ja, das wird es nicht mehr geben. Dass man heutzutage, ich nutze ja selber ChatGPT für Research, wir machen erste Folien, also Slides über ChatGPT. Und ich gebe zu, ich habe mir für manche Zeilen in der Familie, ob Geburtstagsbriefe oder Hochzeitstag oder Weihnachtsbriefe, so manche Formulierungshilfe ausgeliehen, habe ich auch hinterher gesagt. Denn man hat sich natürlich nach ein paar Jahren, wir schreiben uns immer zu Weihnachten, das ist das wichtigste Geschenk, einen langen persönlichen Brief. Aber irgendwann hat man sich so ein bisschen leer geschrieben und gesagt, klingt irgendwie wie letztes und vorletztes Jahr. Meine Frau als Produzentin und Herstellerin von Filmen nutzt auch manchmal das für einen Krimi und sagt, jetzt geben wir es doch mal ein, wie würden die denn jetzt den Räuber und den Polizisten in der Situation, welche Kreativität, welche Alternative, welche weitere Impulse hätten die? Also es wird immer mehr Einzug finden.
Oder hätten wir deine Frau noch mit einladen?
Ja, müssen wir das mal das nächste Mal machen.
Ja, die könnt ihr ja mal einladen. Ja, die heizt überall richtig ein, ob sportlich, künstlerisch oder von ihrer Schlagfertigkeit.
Dann kannst du ja mal eine gute Stimmung für uns machen.
Genau. San Francisco hat ja auch ein bisschen gelitten seit der Corona-Pandemie. Also viele sind rausgezogen. Manche Konzerne, so wie Zoom, versuchen die Leute dann wieder reinzuholen. Was mich bringt zum Thema Homeoffice und auch Vier-Tage-Woche. Vier-Tage-Woche in Deutschland auch ein großes Thema, Homeoffice auch. Wie ist das in den USA? Gibt es da auch solche Vier-Tage-Woche-Bestrebungen oder würden die da komplett mit dem Kopf schütteln?
Also die Bay Area, San Francisco, Palo Alto, San Jose, ja, haben, finde ich, beides zu extrem gemacht. Erst haben gesagt, alle sollen zu Hause bleiben. Und jetzt sagen die ersten Firmenchefs, ihr müsst die 5 Tage hier sein. Beides ist zu extrem. Ich glaube an einen gesunden Mix. Mir persönlich ist es egal, wo, wann und wie viel gearbeitet wird. Hauptsache, die Ergebnisse stimmen. Das kann man sogar ins tägliche Leben. Ein Krankenpfleger muss ja nicht Stunden abpflegen, sondern die Menschen glücklich machen, sauber machen, sie ernähren, das Bett austauschen, für die sanitäre Sauberkeit sorgen. Ich glaube also an einen Mix zwischen Homeoffice, wird es geben, weitergeben, auch geben sollen. Wir entlasten den Berufsverkehr. Wir können dringend benötigten Wohnraum durch nicht mehr so nötige große Büros umwandeln. Die Menschen können einen Arztbesuch kombinieren, können sich besser um ihre Kinder kümmern oder pflegende Menschen. Und ich glaube, dass jetzt, wo die ersten Firmen die 4-Tage-Woche eingeführt haben, bei 90% Lohn oder sogar 100% Lohn, dass es dem Fachkräftemangel hilft. Ich kann natürlich sagen, weil ich als Restaurantbesitzer nicht genug Köche habe, müssen die jetzt 7 Tage arbeiten. Da darf ich mich aber nicht wundern, dass ich irgendwann mein Restaurant wie viele schließen müssen. Mhm. Ich habe die Kunden, die haben Hunger, die haben Durst, die wollen das. Die sind auch bereit, 3 Euro mehr zu bezahlen. Aber ich habe keinen Koch, keine Servierkräfte. Also das kommt nun zu San Francisco. Die Stadt ist relativ leer, hat viele Entlassungen gehabt und während Corona haben die Leute gesagt, ich kann auch aus den kanadischen Bergen, aus Bahamas oder Miami arbeiten. Es gibt klimatisch schönere Ecken als die Nebelstadt San Francisco. Ich finde San Francisco toll. Ich brauche nicht so viel Sonne und immer nur schönes Wetter, um im Garten im Liegestuhl zu liegen. Aber die Stadt ist leer, es haben viele Restaurants zugemacht und ich glaube, dass wir mit der 4-Tage-Woche, die wird kommen. Und wenn ich erstmal Bewerber habe und in der einen Firma kriege ich 4-Tage-Woche und 2 Tage Homeoffice und in der anderen nicht, dann glaube ich, ist klar, wo die Bewerberin, der Bewerber hingeht. It's not only the war for talent, it's also hold the talent. Mhm. Und jetzt hat ja Henkel den Versuch gemacht, gut, dass auch der Vater bei einer Geburt 8 Wochen, also 2 Monate bezahlten Urlaub bekommt. Da gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Henkel dreht zurück oder die anderen Firmen werden von ihrer Belegschaft gefragt, wieso bei Henkel und nicht bei uns. Und genauso wird es mit der 4-Tage-Woche kommen.
Mhm. Was glaubst du, woran es liegt, dass gerade einige Tech-Unternehmen da eine andere Richtung fahren? Google, bei Apple, glaube ich, gab es auch massiv Druck, dass die Leute wieder ins Office zurückkommen. Haben die ein Problem damit, dass sie ihre teuren Häuser, die sie gebaut haben, gerne bewohnt haben wollen? Oder wo ist das Problem? Haben die ein Führungsproblem? Trauen die ihren Leuten nicht?
Also ich glaube, dass sie nicht ihre Büros wieder voll machen wollen. Das wäre ein schwaches Argument. Das traue ich diesen hochintelligenten C-Level-Managern nicht zu. Es wird in Teilen weniger im Homeoffice gearbeitet. Wenn es um Ziele geht, um Ergebnisse, um Planerfüllung, kann man das gut messen. Aber das ist in kreativen Prozessen sehr schwer. Wenn ich Antragsbearbeitung bei einer Versicherung mache, dann weiß man, der Antrag Für eine Haftpflicht dauert 7 Minuten, kostet 6,84 Euro. Aber wie will man kreative Findungsprozesse in Stunden, in Ergebnisse unterteilen? Und da habe ich das Gefühl, dass manche das Homeoffice negativ interpretieren, dass weniger gearbeitet wird. Da haben natürlich auch ein paar Schoten abgeschossen, dass sie dann zum Call im Bademantel oder noch im Nachthemd oder Schlafanzug saßen und einfach sagte, ob die oder der jetzt die richtige Einstellung hat. Da haben es einige übertrieben. Und Casual Friday, also ganz offen, ich will das einräumen, wenn ein Homeoffice freitags ist und das Wetter ist schön oder das Skiwochenende lockt, dann ist das nicht 8 Stunden konzentrierte Arbeit. Aber umgekehrt sind diese meist jüngeren Menschen auch bereit, Dienstagabend zwischen Tagesschau und Zähneputzen noch eine Mail zu beantworten, auch am Sonntag mal zu antworten. Freizeit und Job werden sich stärker mischen, gerade bei Bürojobs und digitalen Tätigkeiten.
Ja. 4-Tage-Woche ist ja auch in Deutschland gerade großes Thema Richtung Arbeitszeitverkürzung bei der Bahn. Die Bahn sagt, wenn wir das so machen, wie die GDL und Herr Wieselski das möchte, dann so viele Lokführer haben wir gar nicht, das kriegen wir gar nicht so schnell nach. Du sagst auch, Fachkräftemangel könnte man mit sowas beheben. Wie siehst du das bei so einem Konflikt? Also glaubst du, dass man dann wirklich sagen kann, ja, dann wird der Job so attraktiv, dass wir dieses Fachkräfteproblem lösen können? Mal abgesehen davon, dass sie vielleicht irgendwann auch mal autonom fahren könnten, aber naja gut, das ist ein anderes Thema.
Also wenn überhaupt autonomes Fahren schnellstmöglich eingeführt werden kann, dann glaube ich, dass es bei Zügen ist, denn die haben feste Gleise. Da ist ein Auto ja etwas kreativer auf den Straßen, auch noch wetterabhängig und muss Parkplätze finden etc. Bei der Bahn ist der Zug abgefahren. Ein staatliches Unternehmen, hochdefizitär, Multimilliarden Minus und haben sich nicht rechtzeitig um den Fortschritt gekümmert, um die Technisierung und bezahlen ihre Leute unter. Wir haben eine Inflation an Streiks. Es zeigt aber auch, dass viele Menschen unterbezahlt sind. Streik ist für mich auch ein Hilfeschrei, dass wir im Verhältnis zu anderen Branchen unterbezahlt sind. Und für mich ist das ein Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und wenn ich zum Beispiel mehr Nachfrage habe in manchen Berufen, dann muss ich auch mehr zahlen. Wenn Bayern München oder Borussia Dortmund einen guten Spieler haben wollen, dann müssen sie mehr zahlen oder sie kriegen den Spieler nicht. Oder sie müssen ihm mehr zahlen, dass er bleibt. Also das Gesetz Angebot und Nachfrage muss man in einem Zeitalter, wo mehr offene Stellen sind als Suchende, muss man es einsetzen. Und wenn ich eben die Person nur kriege, weil ich 4 Tage biete, ja, dann teilen sich eben 7 Lokführer die Lok im Monat und nicht mehr. Also ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich eben einen Fahrer mehr und dann ist es attraktiv. Okay, es ist ein schwerer Job, ich muss auswärts übernachten, ich habe Verantwortung. Ja, dann doch lieber nur 4 Tage.
Jetzt, wo du es schon angesprochen hast, Bayern München hast du angesprochen. Ich habe gelesen, Toni Kroos zum Beispiel, der hat auch in 3 Startups investiert, wo ihr investiert seid. Und ich glaube, ich erinnere mich auch, dass du häufig mit Fußballern, Thomas Müller zum Beispiel, bei damals in dem Audio-Podcast, die da liefen, erinnere ich mich, hast du da besonders, warum diese Affinität zum Fußball oder zu den Fußballspielern? Woher kommt das?
Also das sind generell Sportler und Schauspieler, die sehr früh sehr viel, sehr schnell Geld verdienen und dass die dann uns fragen, ob wir mit unserer Professionalität von Seed and Speed in Berlin, unser frühphasiger Fonds oder Alstin Capital hier in München für fortgeschrittene, reifere Startups, dass wir zusammen investieren. Toni Kroos hat viel mehr in Startups investiert, aber das liegt an ihm, das transparent zu machen. Und Startups Investment ist die renditestärkste Assetklasse. Ich investiere also in das Apple von morgen, und zwar bevor es teuer an der Börse ist. Das reizt diese Fußballspieler, die echte oder andere Sportler und Künstler, auch Erben, die einfach sehr früh, sehr schnell Geld verdienen, die einfach auch nicht mehr das Geld einfach der Bank geben wollen und dort eine Realrendite nach Inflation und Steuern haben, die negativ ist. Und deswegen halte ich das für schlau, dass gerade wohlhabende Menschen, gut verdienende Ultraverdiener einen Teil ihres Geldes in die Assetklasse Venture, in Startups und damit die digitalen Sieger von morgen investieren.
Das sind dein wenn ich kurz noch darf, dein System als Fonds aufgebaut oder bringst du die in Verbindung mit dem Startup und sagst, hier wollte der Toni Groß auch noch als Investor haben oder wie läuft das denn?
Also manchmal kommen die Spieler auf mich zu und sagen, sie wurden angefragt, ob sie in eine Fußball-App zum Beispiel investieren. Da machen wir die Due Diligence, gucken uns das Startup an, aber wir machen auch gemeinsame Fonds-Investments, ja.
Okay. Vielleicht noch langsam Richtung Zielgerade. Du hast eben schon von der Streikinflation gesprochen und klar, im Moment ist wirklich so kaum Tag ohne Streikmeldung. Auf der anderen Seite ist viel so gesellschaftlich in Bewegung. Die Leute sind insgesamt schneller auf der Straße, auch im Kampf gegen rechts. Wie blickst du so auf dieses Jahr? Also bist du optimistisch für dieses Jahr? Wir haben viele Landtagswahlen, die nicht so einfach sind in diesem Jahr vor uns. Ja, klar, wir haben noch insgesamt weltweit viele Wahlen. Die Leute sind wirtschaftlich offenbar unzufrieden. Wenn du so auf Deutschland schaust, wie blickst du auf dieses Jahr, das ja jetzt noch recht jung ist?
Ich bin generell optimistisch. Aus Startup-Perspektive würde ich sagen, wir sind aus dem Startup-Winter dabei, rauszukommen. Leichter Frühling, aber eine Schwalbe macht noch keinen Frühling oder keinen Sommer. Schade, dass die Menschen in Amerika noch nicht wegen Trump auf die Straße gehen, also gegen ihn. Wir setzen hier richtige Zeichen gegen einige Programmpunkte der AfD. Da sind ja viele Punkte auch in Ordnung, aber da sind ein paar Punkte, da kann man sagen, wer die wählt und diesen Punkt weiß, das ist nicht in Ordnung. Ich finde es gut, dass die Menschen sich äußern. Und nehmen wir mal USA, wir haben hier die Chance, wir haben gute Politiker, die haben nicht Straftaten begangen, sie werden nicht juristisch verfolgt, sie sind nicht wackelig wie Biden. Ja? Der eine strauchelt übers Gesetz, der andere über seine Vitalität. Wir haben Pistorius, Söder, Lindner, wir haben gute Leute, die im Saft stehen. Und ich habe die Sorge, dass diese tolle, starke Nation USA noch mehr das Land spalten wird. Es kann irgendwie nicht sein, dass dieses großartige Land, dass die politische Essenz zwei greise Männer sind. Der eine strauchelt, wie gesagt, über das Gesetz, der andere über seine Gesundheit. Ganz, ganz schlimm. Und dieses Zwei-Parteien-System, das wird immer noch bewahrt und führt einfach zu dieser Spaltung. Wir werden, wenn er gewinnt, einen Trump erleben, der ohne Rücksicht seine Ziele umsetzt und sich an denen rächen wird, von denen er meint, zu Unrecht juristisch verfolgt zu werden. Also die USA wird kein verlässlicher Partner unter Trump sein als Weltpolizei. Die Ukraine wird wahrscheinlich etwas weniger oder deutlich weniger Unterstützung bekommen. Amerika first oder die Subventionen werden gefördert. Das ist Protektionismus pur. Wir werden Strafzölle haben etc. Die Welt wird sich verändern, stärker verändern mit einem Trump. Biden macht das ja auch, aber viel geschickter, viel sozial verträglicher. Eigentlich ist kein Grund, in Amerika einen Regierungswechsel herbeizuführen. Die Wirtschaft ist gut, die Arbeitslosigkeit ist gering, die Börse ist auf Höchststand. Aber es gibt viele Menschen, die einem Biden von der Vitalität das leider nicht mehr zutrauen für Jahre.
Ich überlasse mal Frauke die letzte Frage. Ich muss nur eine da dran stellen. Wie reagierst du jetzt darauf? Ich meine, deine Prognose ist bitter und das Worst-Case-Szenario scheint mir schon fast das Best-Case zu sein. Also hast du irgendeine Idee, wie du dann deine Investments in Sicherheit bringst? Man muss ja schon fast überlegen, weil viele setzen auf Globalisierung, auf globale Märkte. Das ist dann auch vorbei.
Ich neige immer dazu, Geld breit zu diversifizieren in verschiedene Assetklassen. In der Assetklasse, in der ich mich auskenne, Venture, Startup-Geld, verschiedene Branchen, verschiedene Länder, verschiedene Technologien.
Okay. Mit letzter Frage meinte er natürlich, könnte ich hier natürlich nicht rauslassen, ohne einmal kurz Hülle der Löwen anzuteasern. Wann geht's wieder los? Worauf können wir uns freuen? Ist ja schließlich bei unseren lieben Kollegen von Vox und du bist mit dabei.
Höhle der Löwen ist aus Träume wird Realität, aus Zukunft Rendite machen. Wir werden im zweiten Quartal wieder da sein. Ich weiß noch nicht, an welchem Montag wir starten. Es sind tolle Überraschungen, wo wir in einem Pitch noch unter den Löwen koalieren, eine Minute später duellieren. Es werden Mega-Lösungen für viele Probleme, die Firmen oder Menschen haben, wo echter Druck ist, gelöst. Wir sind 7 Löwen für 5 Stühle. Im Herbst kommt ja dann Judith wieder. Dann sind wir 8 Löwen für 5 Stühle. Man wird Jana jetzt wieder ohne Babybauch sehen. Und wir haben ganz, ganz tolle Gründer. Und Ende Moll und Vox haben sich eine Menge Überraschung und Spannung einfallen lassen.
Ja, können wir uns aufs Frühjahr freuen. Sehr schön. Danke, Carsten.
Ja, danke.
Gerne, Frauke. Gerne, Andreas.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.